Ich möchte mich kurz vorstellen, Ingo Schneider, mein Name ist schon genannt worden. Ich komme aus der Freien Evangelischen Gemeinde Bremervörde. Wir sind eure Nachbarn. Und ich lade euch herzlich ein, uns zu besuchen, wenn wir wieder besuchbar sind. Weil wir im Moment in einer Umbauphase sind. Wir wollen unser Gemeindehaus endlich barrierefrei gestalten, damit Menschen, die älter sind oder behindert oder nicht gut die Treppen hoch können, sowohl unser Gemeindehaus, unsere Veranstaltungen gut erreichen können und auch behindertengerechte Toiletten und. Von daher sind wir im Moment Gemeinde auf Wanderschaft. Wir sind Gäste bei unseren uns sehr wohlwollend begegnenden evangelischen Nachbarn. Die Liboriuskirche stellt uns ihr Bonhoeffer-Heim zur Verfügung, wo wir alle naselang sind. Und im Ostel, das ist so eine Art Jugendherberge in Bremervörde, auch da dürfen wir die Räume nutzen. Das ist gut, das ist angenehm, dafür sind wir unglaublich dankbar. Sogar die evangelische Kirche hat im November für unseren Bau gesammelt. Unglaublich, also das finde ich. Ihr lebt ja auch hier Allianz. Ich habe das ja gesehen, eure Allianz-Gebetswoche startet ja nächste Woche. Wir haben das leider in Bremervörde nicht. Aber unsere Gemeinschaft mit der evangelischen Kirche ist eine gute. Wir empfinden uns als wohltuendes Nebeneinander, die aber doch den gleichen Herrn Jesus anbeten. Tja, Bremervörde ist ja der Ort, der hier nicht so gut zu erreichen ist, weil Elm steht unter Quarantäne, scheint es, seit Monaten. Und so ist auch das ein bisschen schwierig. Aber ich bin gerne der Einladung eures Pastors Martin Schöneberg gefolgt, heute über die Jahreslosung zu predigen. Und die lautet: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken für das herzliche Willkommen, für das gemeinsame Gebet vorweg, für das gemeinsame Vorbereiten. Ich empfinde eure Gemeinde als sehr professionell. Das muss ich euch mal gratulierend sagen. Toll. Seid dankbar dafür. Das ist nicht überall so. Tja, und auch die Einstimmung durch den Lobpreis. Vielen Dank dafür. Ich möchte mit uns beten, aber bleibt dazu sitzen. Großer Gott, hier stehen wir. Wir können nicht anders, als auf dich zu hören. Mach unsere Herzen, Ohren offen, dass wir verstehen, was du sagen willst. Amen. Ich glaube, es gibt Regen. So oder anders gehen ja manche Mitmenschen mit dem Begriff Glauben um. Sie meinen, dass Glauben eine Vermutung oder ein Nichtwissen ist. Wir haben heute einen echten Schwarzbrottext vor uns. Das ist keine einfache Kost. Und ich gehe mal in drei Abschnitten vor. Erstens, was ist der Kontext des Bibelwortes? Zweitens, worum geht es in dem Text? Und drittens, was hat das mit uns zu tun? Und wenn ich in meiner Predigt immer wieder zu einem Du greife und das ganz persönlich meine und nicht beim Sie, dann bitte ich um Entschuldigung, das ist Absicht. Markus 9, Vers 14 bis 29, wer mag, kann es ja mitlesen. Ich lese aus der Basisbibel. Überschrieben ist das mit: Jesus heilt ein Kind und fordert zum Vertrauen auf. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie: Worüber habt ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor dem Mund. Da fragte Jesus den Vater: Wie lange hat er das schon? Er antwortete: Von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Soweit zu dem Text. Jesus, zum Kontext der Geschichte, Jesus war mit den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf einem hohen Berg. Die Jünger sahen, wie die Kleidung von Jesus auf dem Berg weiß wurde und strahlend wurde. Und sie sahen, wie Mose und Elia ihnen erschienen und mit Jesus redeten. Petrus war so hin und weg, dass er Jesus vorschlug, Hütten für ihn. Und Mose, der lebte 1300 Jahre vorher. Und Elia, der lebte im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts vor Christus, zu bauen. Petrus war überglücklich, fühlte sich total wohl und wollte nicht wieder weg. Das erscheint uns surreal, dass Jesus dort mit zwei historischen Personen auf einem Berg spricht und die Jünger sind Zeugen dieser Verklärung. Sie erleben eine himmlische Atmosphäre. Dann kommen sie runter von dem Berg und Jesus findet die anderen 9 Jünger mit Schriftgelehrten im Streitgespräch vor. Was für ein Abstieg und was für ein Szenenwechsel. Aber zweitens, worum geht es in diesem Bibeltext? Im Kern des Textes werden wir konfrontiert mit einem zweifelnden Vater. Die Jünger scheinen unfähig zu sein, dem Vater den Wunsch nach Heilung seines Sohnes zu erfüllen. Diese Geschichte wird auch im Matthäusevangelium im Kapitel 17, 14 bis 21 und im Lukasevangelium im Kapitel 9, 37 bis 43 berichtet. In allen drei Evangelien wird beschrieben, dass das Kind von heftigen Anfällen gequält wird. Es verliert immer wieder die Körperbeherrschung, schlägt hin und gerät wiederkehrend in Gefahr, wenn nicht sogar Lebensgefahr. Jesus äußert sich einerseits verärgert über die Jünger und andererseits darüber, dass seine Macht vom Vater des Jungen angezweifelt wird. Der Vater antwortet darauf, dass er glaubt und bekennt doch auch seine Schwäche durch das Hilf meinem Unglauben. Jesus heilt den Jungen, der danach wie tot daliegt, jedoch lebt er. Die Jünger fragen ihn später, als sie wieder mit Jesus unter sich sind, warum sie ihn nicht heilen konnten, und Jesus verweist sie auf die Macht des Gebetes. Nun, was hat das denn mit uns zu tun? Als ich die Geschichte las, wurde ich brutal an zwei Gegebenheiten in meinem Leben erinnert. Die eine liegt circa 28 Jahre zurück und betrifft meinen ältesten Sohn Jan Michel. Und die andere Situation betrifft einen Freund von mir aus unserer Gemeinde und seinen heute 21-jährigen Sohn. Unser Michel litt als Kleinkind an Neurodermitis, sehr schwer. Das ist eine nervöse Haut- und Stoffwechselerkrankung, die sich durch nässende Wunden in den Armbeugen und Armen am Rücken und bei Michel auch an Stirn und rund um das Gesichtsfeld zeigte, mit heftigen, unstillbarem Juckreiz einhergeht. Für das Kind ist das eine elende Qual. Und für uns Eltern, die das Kind zu beruhigen versuchen, in den Arm nehmen. Wir sind Stunden und Nächte lang mit dem Kleinen auf dem Arm durchs die Zimmer gewandert, um ihn zu beruhigen, weil er vor Juckreiz und Kratzen nicht in den Schlaf kam. Wir beteten um Hilfe und um Heilung, wuschen ihn immer wieder vorsichtig die Haut. Oft war über Nacht das Schlafzeug an den wässrigen, wund und blutig geklebter Haut hängen geblieben, kleben geblieben und musste vorsichtig, um nicht neue Wunden zu öffnen, entfernt werden. Wir schliefen selbst kaum noch. Immer nur auf dem Sprung, ob Michel wach wird und Hilfe, Beruhigung und Trost braucht, und wurden selbst bald verrückt. Es gibt eine Kinderklinik in Gelsenkirchen-Buer, wo sich ein Professor Dr. Stemmern auf diese Krankheit spezialisiert hat. Und wir baten um Aufnahme, doch in dem Telefonat hieß es dann, wir müssen 4 bis 6 Wochen warten. Ich war verzweifelt. Und wir beteten und flehten Gott um Hilfe an. Ich hatte einfach Angst, dass mein Sohn das bis dahin nicht überstehen würde. Es klingt unglaublich, aber am nächsten Tag kam der erlösende Anruf, dass ein Patient abgesagt hätte. Und wenn wir gleich kommen könnten, würde Michel und meine Frau Sabine aufgenommen. Ich habe geheult vor Freude und Dankbarkeit. Michel hat dann nach einer Therapie mit allergenarmen Ernährung und so weiter und wiederkehrenden Austesten von welche Speisen er reagiert, die Neurodermitis verloren. Auch wenn er heute an Asthma leidet, was er wiederum ganz gut im Griff hat. Der schlimmere Fall ist der von Tim, dem Sohn meines Freundes Holger. Tim hat Mukoviszidose und man hat ihm keine hohe Lebenserwartung gegeben. Das ist den Eltern immer klar gewesen. Die Lunge arbeitet immer schlechter und auf die Transplantationsliste für eine neue Lunge, für eine Spenderlunge, kommt er nur, wenn er mindestens 65 Kilo wiegt. Er wog vor ein paar Monaten 45 Kilo und heute nur noch 38. Ihm fällt das Atmen schwer und er bringt kaum einen Bissen runter, sodass er seit ein paar Wochen künstlich ernährt wird, was die weitere Gewichtsabnahme gestoppt hat. Sein Vater und seine Mutter Ute glauben. Sie wünschen sich über lange Zeit, dass er geheilt wird und dass das Wunder geschieht. Aber es passiert einfach nicht. Und so beten sie, dass er Jesus findet. Und leiden und beten und leiden und beten. Zusammen mit ihren Freunden und Geschwistern in der Gemeinde. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Holger das so geht. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich möchte also über den Glauben sprechen. Für mich ist der Pastor Dietrich Bonhoeffer ein Vorbild. Er hat vor dem Krieg, also im Jahre 1938, Vikare ausgebildet in Pommern. Dietrich Bonhoeffer ist 1945 von den Nationalsozialisten hingerichtet worden, weil er sich dem politischen Widerstand gegen die Hitler-Diktatur angeschlossen hat. Und er hat sein Leben geopfert für einen Mithäftling. Schon vorher war er den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Er hat die Bekennende Kirche unterstützt, die sich gegen die Auflösung der kirchlichen Strukturen zur Wehr gesetzt hat. Außerdem hat er sich dagegen gewandt, dass in der Kirche die Gesetze gegen die jüdische Bevölkerung angewandt wurden. Ich zitiere ihn mal. Gerade weil heute alles darauf ankommt, dass wir wirklich Glauben halten, vergeht uns alle Lust zu großen Worten. Ob wir glauben oder nicht, das wird sich zeigen. Mit Beteuerungen ist da gar nichts geholfen. Große Beteuerungen, und mögen sie noch so aufrichtig, noch so ernst sein, sind immer der Verleugnung am nächsten. Für uns ist heute, wie vor Bonhoeffer, vor über 80 Jahren, bedeutet das, es kommt darauf an, dass das, was ein Mensch vom Glauben verstanden hat und versteht, in seinem Leben praktiziert wird. Beteuerungen und große Worte sind weniger wichtig. Es kommt auf den Glauben an. Es kommt nicht darauf an, Glauben zu haben, sondern zu halten und zu praktizieren. Es kommt auf das tägliche Leben an und wie der Glaube darin geschieht. Wenn man ein Anfänger im Glauben ist, dann ist der Glaube noch schwach und unerprobt. Der Vater will ja gerne glauben, dass sein Sohn gesund wird in unserer Geschichte, aber er hat die Last der Lebenserfahrung und die hindert ihn. In unseren freien evangelischen Gemeinden sprechen wir nicht sehr oft das kirchliche Glaubensbekenntnis. Schön, dass wir es heute getan haben. Wenn wir aber das Bekenntnis unseres Glaubens sprechen, so sollten wir uns nicht auf uns selbst und auf all unsere guten Vorsätze und auf die Stärken unseres Glaubens verlassen, sondern allein auf dem, zu dem wir uns bekennen. Auf Gott, den Vater, auf Jesus Christus und auf den Heiligen Geist. Ich empfinde leider, dass wir in unseren Gemeinden oft mit einem schwachen Glauben zu tun haben. Selbst dann, wenn wir über unseren Glauben reden und bekennen, selbst wenn wir anderen sagen, dass wir Christen sind, selbst dann, wenn wir auch heute den Glauben der Väter mitsprechen und uns bekennen zu Gott, dem Vater, zu Jesus Christus, dem Sohn und zum Heiligen Geist. Selbst dann wissen wir doch andererseits immer gar nicht so recht, ob wir den wirklichen Glauben verstanden haben. Ja, ob wir wirklich so glauben können. Das möchte ich noch einmal verstärken. Denn das ist keinesfalls eine Schande, wenn wir uns diesen schwachen Glauben eingestehen. So wie der Vater des fallsüchtigen Sohnes. Es kommt also darauf an, sich darauf zu verlassen, dass das Wenige, was wir vom Glauben verstanden haben, durch neue Gedanken erweitert und geprägt wird. Und zwar durch Gott selbst. Gott allein ist es, der in dir und mir den Glauben weckt. Die Schwachheit unseres Glaubens ist eine menschliche Selbstverständlichkeit und liegt in unserer Natur. Lasst uns doch die Quelle des Glaubens immer wieder neu entdecken und fördern. Ich zitiere noch einmal Bonhoeffer. Und wir wollen dankbar sein, dass Gott uns diese Stunde gemeinsamen Bekennens in der Kirche schenkt. Aber ganz ernst, ganz wirklich wird das alles dann, wenn der Alltag wieder da ist, das tägliche Leben mit all seinen Entscheidungen. Da wird es sich dann zeigen, ob das heutige Bekenntnis ernst war. Ihr habt einen Glauben nicht ein für alle Mal. Euer Glaube, den ihr heute bekennt vom ganzen Herzen, der will morgen und übermorgen, ja, er will täglich neu gewonnen sein. Glauben empfangen wir von Gott immer nur so viel, wie wir für den gegenwärtigen Tag gerade brauchen. Der Glaube ist das tägliche Brot, das Gott uns gibt. Ein Tag ist genug, um Glauben zu bewahren. Es ist an jedem Morgen ein neuer Kampf durch allen Unglauben, durch allen Kleinglauben, durch alle Unklarheit und Verworrenheit, durch alle Furchtsamkeit und Ungewissheit, zum Glauben hindurchzustoßen und ihn Gott abzuringen. Es mag ja sein, dass diese Sätze von Dietrich Bonhoeffer für eine bestimmte Situation zugespitzt sind, in der die Einstellung des Christentums durch Einflüsse von außen stark bedroht wurde. Denkt an 1938, der Krieg stand bevor. Aber das erleben die Christen von Open Doors an vielen Stellen in der Welt leider auch extrem. Glauben wird verboten und Glaubende werden verfolgt. Umso mehr finde ich das, was wir gehört haben, so tröstlich. Der Glaube ist so etwas wie das tägliche Brot und wird für jeden Tag immer wieder von Neuem gebraucht und muss also immer von Neuem von Gott erbeten werden. Dass unser täglich Brot gib uns heute, können wir auch ausdrücken als den Glauben, der uns durch genau diesen Tag trägt, den gib uns heute. Es gibt nur noch die Alternative zwischen Angst und Vertrauen. Es kommt darauf an, diese Alternative in unserem Leben wahrzunehmen. Das tägliche Brot des Glaubens besteht darin, das Vertrauen in das Leben immer wieder neu zu schenken. Dieses tägliche Brot des täglichen Vertrauens ist viel wichtiger als materielles Gut. Immer wieder, jeden Tag sollen wir uns durch Gott daran erinnern lassen, dass wir glauben und vertrauen dürfen. Und nur so ist es uns möglich, den Glauben festzuhalten. Nur so kann der Glaube immer wieder neu wachsen und Gott in uns sprechen. Der Glaube ist das tägliche Brot der Seele. Aus dem Wir glauben im Glaubensbekenntnis muss nun immer mehr das Ich glaube werden. Der Glaube ist eine Entscheidung. Darum kommen wir nicht herum. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, steht in der Bibel. Wir dienen von nun an Gott allein oder wir dienen Gott überhaupt nicht. Wir haben nun nur noch einen Herrn. Das ist der Herr der Welt. Das ist der Erlöser der Welt. Das ist der Neuschöpfer der Welt. Ihm zu dienen ist unsere höchste Ehre. Zu diesem Ja zu Gott gehört aber ein ebenso klares Nein. Unser Ja zu Gott fordert unser Nein zu allem Unrecht, zu allem Bösen, zu aller Lüge, zu aller Bedrückung und Vergewaltigung der Schwachen und Armen und zu aller Gottlosigkeit. Unser Ja fordert ein tapferes Nein zu allem, was uns daran hindern will, Gott allein zu dienen. Und sei es unser Beruf, unser Besitz, unser Haus, unsere Ehre vor der Welt. Glaube heißt Entscheidung. Aber unsere eigenste Entscheidung. Kein Mensch kann uns diese Entscheidung abnehmen. Unser heutiger Glaube ist ein Anfang, kein Abschluss. Wir müssen erst in die Schrift und ins Gebet hinein. Jeder von uns, ganz allein. Wir müssen lernen, uns mit der Waffe Gottes zu schlagen, wo es Not tut. Christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Aber Gott kann uns dieses Geschenk auch nehmen, wenn es ihm gefällt. Dann stehen und fallen wir mit unserem eigenen Glauben. Einmal aber wird jeder von uns in dieses Alleinsein gestellt werden. Und auch wenn wir ihm sein Leben lang aus dem Weg gegangen sind, in der Stunde des Todes und des jüngsten Gerichts. Glaube braucht Nahrung. Die Nahrung des Glaubens ist das Wort Gottes. Dazu gehört die Teilnahme an den Gottesdiensten der Gemeinde und die Auseinandersetzung mit der Bibel ganz persönlich. Die Entscheidung, ob man eher in der Gemeinschaft oder allein auf Gott hören möchte, sollte jeder Christ, jede Christin persönlich treffen. Auch im Alleinsein kann Gott sehr wohl durch sein Wort zu uns sprechen. Aber ich muss bekennen, dass mir meine Glaubensgeschwister fehlen würden, wenn ich sie nicht hätte. Es ist möglich, aus dem Wort Gottes herauszuleben. Es sind immer bestimmte Worte und Bibelzitate, die uns dabei behilflich sind. Worte, die uns unser ganzes Leben begleiten, wie zum Beispiel dein Spruch zur Taufe oder zur Entlassung aus dem biblischen Unterricht. Doch so gut wir ganz allein Gottes Wort empfangen können, so sollen und werden wir dann gerade nicht anders können, als mit anderen Menschen darüber zu sprechen, zum Beispiel mit unseren Partnern und Partnerinnen, den Kindern und so weiter. Jeder Mensch, der so den Glauben empfängt, wird zu einem Träger des Wortes Gottes, zu einem Evangelisten, zu einem Redner des Evangeliums. Leider erlebe ich häufig Menschen im Gottesdienst wie auf der Tribüne im Fußballstadion. Man sucht sich einen schönen Platz, vielleicht schön weit oben oder weit weg, schaut mehr oder weniger emotional beteiligt zu, was da vorne gespielt wird, beurteilt gern die Qualität des Vortrags und die Performance der Beteiligten und bleibt ansonsten irgendwie außen vor. Seid nicht so. Macht mit und lasst euch begeistern von dem, der keine Grenzen hat und der uns gesagt hat, wer Glaube wie ein Senfkorn hat, der kann Berge versetzen. Mir fällt dann immer die Episode in der Bibel ein, wo Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung auf dem Wasser entgegenkommt und Petrus will es ihm gleich tun und begibt sich auf Wasser und beginnt einzusinken, bis Jesus ihnen dann die Hand gibt und rettet. Ich finde, das ist ein starkes Bild, was schon vielfach von Malern aufgegriffen wurde. Angst macht sich bei Petrus breit und Unglaube und er sinkt. Unser Glaube wird geprüft durch Leid. Vielleicht wissen wir noch nicht viel davon, aber Gott schickt seinen Kindern oft das Leid, gerade dann, wenn sie es am nötigsten brauchen, wenn sie allzu sicher werden auf dieser Erde. Da tritt ein großer Schmerz, ein schwerer Verzicht in unser Leben, ein großer Verlust, Krankheit, Tod. Unser Unglaube bäumt sich auf. Warum fordert Gott das von mir? Warum hat Gott das zugelassen? Das ist die große Frage des Unglaubens, die unseren Glauben ersticken will. Keiner kommt um diese Not herum. Es ist so rätselhaft, so dunkel. In dieser Stunde der Gottverlassenheit dürfen und sollen wir sprechen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn wir trotz aller Versuchung doch nicht fliehen, sondern stehen und kämpfen, so ist das nicht unser starker Glaube und unser Kampfesmut, unsere Tapferkeit, sondern es ist ganz allein, dass wir ja nicht mehr fliehen können, weil Gott uns festhält, dass wir von ihm nicht mehr loskommen. Gott erhört unser Gebet. Er ist uns mitten in den Versuchungen, in Leiden und Kampf, hat er uns einen Platz des Friedens geschaffen. Das ist sein Abendmahl. Hier ist Vergebung der Sünden. Hier ist Überwindung des Todes. Hier ist Sieg und Friede. Durch das Zeichen des Abendmahls wird uns immer wieder bewusst, dass wir nicht Gebende, sondern Empfangende sind. Das wird sich natürlich auch auf den Glauben auswirken. Der Glaube in uns ist schwach und wird auch schwach bleiben. Aber er wird immer stark durch die Erfahrung der Zuwendung und der Liebe, durch die guten Worte, die wir hören und geben. Der Glaube wird dadurch stark, dass wir anderen etwas sagen, was ihnen weiterhilft, oder dass wir es erfahren. Aber dieses alles könnten wir nicht ohne Jesus Christus, ohne diesen Menschen Gottes. Er hat es uns im Abendmahl als Zeichen hinterlassen. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das stärke und bewahre dich im Glauben zu ewigem Leben. Gott steht für uns ein. Das Gebet ist eine gute Möglichkeit, uns immer wieder Gott zu öffnen und ihn darum zu bitten, unseren schwachen Glauben zu stärken und beständig zu machen und dass er uns hilft, nach den Worten zu leben, die wir empfangen haben. Selbst Jesus hat sich im Gebet im Garten Gethsemane zu seiner Schwachheit bekannt. Und so schließe ich mit dem Wort, das dieser Predigt ihr Thema gegeben hat: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.